Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Heute sprechen wir über das süßeste Kapitel in der Historie der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Wir sprechen über Schokolade. Und das ist etwas Hochinteressantes, denn die Schokolade wird wie kaum etwas anderes mit der Schweiz in Verbindung gebracht. Die Schweiz ist sozusagen das Schokoladenland schlechthin, aber das ist ja alles andere als selbstverständlich und naturgegeben. Und wir werden versuchen, heute zu ergründen, wie es eigentlich dazu kam, dass die Schokolade in der Schweiz, dass die Schweizer Schokolade eine derartige Stellung und eine derartige Geltung erreichen konnte. Denn heute, und das weiß ich natürlich als Bewohner dieses Kantons, als Zürcher, heute stehen wir sozusagen vor dem Olymp der schweizerischen Schokolade in Kilchberg. Aber ich will es nicht länger machen mit meiner Einführung, sondern gleich die Kamera schwenken zu Professor Christoph Mörgeli, der sich hier schon optimal positioniert hat. Wir rücken ins Bild den Historiker, aber auch das Objekt seiner historischen Betrachtung. Christoph, ja, herzlich willkommen im Hintergrund der Hauptsitz von Lind und Sprüngli. So viel darf ich verraten, aber jetzt ist die Bühne geöffnet für dich.
Grüezi miteinander. Wir befinden uns in der Tat vor dem Urgebäude, dem Hauptgebäude der Schokoladenfirma Lind und Sprüngli, so erbaut im Jahr 1899. Das war auch das Jahr, als sich die beiden Schokoladefabrikanten Sprüngli und Lind vereinigt haben und gemeinsam ihre Produktion aufgenommen haben. Wo sind wir? Wir sind in der Gemeinde Kilchberg, Ortsteil Bendlikon, am linken Ufer des Zürichsees, ganz in der Nähe, in einem Vorort von Zürich.
Und ich glaube, man darf sagen, es ist hier eine sehr exklusive Gegend. Nur wenige Meter, ein Steinwurf von hier entfernt, sind die Ufer des Zürichsees. Wir sehen Bösch Motorboote, auch interessant, auch ein Meilenstein, könnte man sagen, in der Motorbootkonstruktion. Und eben mittendrin hier sozusagen thronend dieses Sprüngli-Lind-Hauptquartier. Warum steht das hier? Wie ist es dazu gekommen, dass die Schokoladenfabrikanten hier tätig geworden sind?
Ursprünglich hat der Schokoladenfabrikant Sprüngli aus Zürich in Horgen produziert, ab 1845. Und man hat dann hier Land erworben. Das war damals noch nicht sehr begehrtes Land, das war frei und konnte hier doch eine recht große Fabrik bauen. Und von hier aus hat dann die Schokolade von Lind und Sprüngli ihren Siegeszug um die ganze Welt begonnen.
Ich habe das in der Einführung angetönt, Schweiz und Schokolade ist ja nicht eine quasi natürlich geschmiedete Allianz, die Kakaobohnen. Die gibt's nicht in der Schweiz. Ich glaube, mir wäre nicht bekannt, dass es da Plantagen gäbe. Wie ist die Schokolade überhaupt in die Schweiz gekommen? Beziehungsweise, warum sind Schweizer Fabrikanten hier am Zürichsee auf die Idee gekommen, sich ins Schokoladengeschäft einzumischen?
Wir müssen weit zurückgehen und am Anfang waren es tatsächlich nicht die Schweizer, die da hauptsächlich mitgemischt haben. Im Jahr 1528 ist die Kakaobohne nach Europa importiert worden aus Übersee. Man hat sie kennengelernt. Seit etwa dem 17. Jahrhundert wird Schokolade in der Schweiz verzehrt. Das ist aber kein Vergleich zur heutigen Schokolade. Das war relativ eine spröde Sache, eine bittere Sache. Und von Schmelz, wie wir die Schokolade heute kennen, war damals noch keine Rede.
Und wann waren die ersten Schweizer Schokoladenfabrikate auf dem Markt? Wann hat das begonnen, industriell in unserem Land?
Am Anfang haben sich vor allem Franzosen und Italiener um die Schokolade gekümmert. Dann gab es eine gewisse Schokoladenindustrie am Genfersee. Und die ersten Namen, die wir zum Teil heute noch kennen im 19. Jahrhundert, das ist eben nicht nur die Schokolade von Lind und von Sprüngli. Da gibt es Süchard, da gibt es andere wichtige Marken. Und heute, das muss man auch sagen, wenn wir hier stehen, ist die Firma Nestlé weltweit der größte Schokoladenproduzent.
In der damaligen Wirtschaftsgeschichte der Schweiz, als das ganze Fahrt gewonnen hat im 19. Jahrhundert und hier jetzt also diese Schokoladenfabrik zuerst in Horgen, dann in Kilchberg errichtet wurde, kannst du vielleicht noch etwas dazu sagen, wie die Schweiz damals industriell aufgestellt war? War ein Schokoladenfabrikant ein Exot? Hätte man damals mit Verwunderung das zur Kenntnis genommen oder gehörte das zur frühen Industrialisierung? Nach meinen Kenntnissen hat ja der Kanton natürlich auch im Textilbereich vor allem industriell Furore gemacht in der damaligen Zeit. Andere Bereiche, Schokolade, ja, war das etwas Außerordentliches, etwas ja, eben Exotisches?
Man kann sagen, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das sicher eher exotisch. Da hat zum Beispiel ein Confiseur ein Café errichtet oder eben auch mit entsprechenden Süßigkeiten im Angebot. Und das war ein gewisser David Sprüngli, heute bekannt am Paradeplatz und natürlich immer noch eine Weltmarke, könnte man sagen. Und es ist dann sein Sohn Rudolf, der ab 1845 beginnt, die Schokolade zu produzieren. Ich würde meinen, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die Schokolade eigentlich bereits durchgesetzt. Bei breiten Schichten der Bevölkerung ein Genussmittel, das man eben sehr, sehr gerne verzehrt, das begehrt war. Und die Schokoladenfabrikanten waren durchaus respektierte und auch viel gebrauchte Leute.
Die Familie Sprüngli ist sozusagen der Urheber, Spiritus Rector der Schokoladenfabrikation hier. Wie ist der Name Lindt in die ganze und heute vielleicht fast noch berühmter jetzt die Lindt-Schokolade weltweit? Sprüngli natürlich für Zürcher ein großer Begriff. Ja, wie ist die Familie Lindt hier ins Spiel gekommen?
Rudolf Lindt oder Rodolf Lindt, wie es dann französisierend heißt, ist ein Berner, ein Stadtberner und der hat ebenfalls Schokolade produziert und zwar im Mattenquartier, also nicht gerade in der besten Gegend von Bern und ihm ist aber ein ganz großer Durchbruch gelungen. Er hat nämlich den Schmelz entdeckt der Schokolade. Das heißt, er hat ein Verfahren entwickelt, das eben eine völlig neue Schokolade ermöglichte im Jahr 1879. Man nennt das das sogenannte Gauchieren. Das heißt, man hat die Schokolade und die besteht ja jeweils neben den Kakaobohnen aus pflanzlichen Fetten, aus Zucker natürlich, Milch, je nachdem auch Mandeln oder Nüsse oder Früchte, was immer man da zusetzt. Und er hat diese Masse gewissermaßen bewegt und damit eben auch erwärmt. Und man sagt, dass dieser Rudolf Lindt einmal über ein Wochenende vergessen hat, diese Maschine, die eben die Schokolade bewegte und durch die Reibung erwärmt hat, abzustellen. Und als er dann nach 3 Tagen wieder kam, war eine völlig neue Schokolade da. Im Schmelz eben, wie wir sie heute kennen. Und die unangenehmen Aromen waren draußen, auch die Feuchtigkeit ist draußen. Das ist also eine Schokolade, die eben ganz anders auf der Zunge vergeht, als das vorher der Fall war. Und dieses Verfahren hat dann natürlich Sprüngli hier in Zürich kennengelernt und er hat es dann auch 1799 dem Fabrikanten Lindt in Bern abgekauft für 1,5 Millionen Goldfranken.
Also das ist eine unvorstellbare Summe. Ist denn der Name Lindt und Sprüngli gar nicht durch eine Kombination der Familien entstanden, sondern aufgrund der Übernahme dieser Patente? Kannst du das noch erklären? Wie ist es zu Lindt und Sprüngli gekommen? Oder haben die sich dann auch noch verheiratet? Gab es da private Allianzen und Verschmelzungen gewissermaßen?
Nein, das gab es nicht. Also die Sprüngli sind Zürcher und die Lindt sind Berner. Es ist tatsächlich eine Firmenverschmelzung, die hier im Jahr 1899 stattgefunden hat. Dieser Rudolf, wir reden jetzt bereits vom Enkel von David Sprüngli, dem Eröffner des Cafés und der Confiserie in Zürich. Dieser Rudolf hat sich eben zusammengetan mit dem Herrn Lindt. Jetzt, was ist passiert? Trotz dieser hohen Summe, die er eben gezahlt hat, ist bereits 1901 das Geheimnis dieses Kochierens in der Presse. Also das war dann nicht mehr exklusiv, das hat er vielleicht etwas überzahlt, aber dennoch, der Name war da, auch wenn jetzt auch andere Leute dieses Kochieren, diese Art von Schmelzschokolade produzieren konnten.
Also die Schmelzschokolade 1899, ist das richtig? Also ist das Ende des 19. Jahrhunderts, ist diese Schmelztechnik eingelagert, übernommen worden bzw. erfunden worden von Lindt. Und dann nach Zürich gekommen, ist denn diese Fabrik hier schon relativ bald zu einer Weltstellung gekommen, also ein Konzern, der über die Landesgrenzen hinaus die Welt mit Schokolade à la Suisse beglücken konnte?
Lindt hat sein Verfahren bereits 1879 entwickelt, aber es kam dann hierher durch die Fusion im Jahr 1899. Und diese Firma hat sehr schnell eine sehr massive Stellung dann aufgebaut. Man hat sich übrigens in den 1890er Jahren auch getrennt. Die Confiserie Sprüngli ging ihre eigenen, ebenfalls sehr, sehr erfolgreichen Wege, währenddem eben hier die Fabrikation von Schokolade mit Lindt und Sprüngli stattfand. Herr Lindt ist dann bald schon ausgeschieden und die Sprünglis haben hier allein weitergewirkt und man kann sagen, das wurde rasch eine Weltmarke, genau wie übrigens andere Marken natürlich auch aus der Schweiz, und man hat dermaßen exportiert vor dem Ersten Weltkrieg, dass man meines Wissens diese Anzahl von Exporten erst in den 1980er Jahren wieder erreicht hat. Also es war ein früher Erfolg, ist dann natürlich auch durch die Konjunktur und durch zwei Weltkriege dazwischen etwas eingebrochen.
Warum ist die Schweiz so bedeutend geworden als Schokoladenfabrikant? Warum ist die Schweiz zum Synonym geworden für Schokolade? Es gibt ja auch andere Firmen, heute noch natürlich berühmte, in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Italien, Frankreich. Es gibt auch deutsche Schokoladen. Warum hat die Schweiz dermaßen zugeschlagen? Was ist der Grund?
Hat natürlich auch mit der gesunden Milch zu tun, mit der Schweizer Kuh, mit den Alpen und so weiter, die dann eben zu dieser Kakaobohne hinzukam und den übrigen Fabrikaten, die dazugegeben wurden, und Naturprodukten. Aber es ist tatsächlich so, dass die Schweizer eine enorme Qualität erreicht haben, sodass eben bald weltweit bekannt wurde, dass Schweizer Schokolade letztlich nicht einholbar ist. Und wir Schweizer, wir sind ja oftmals etwas erstaunt, vielleicht auch etwas enttäuscht im Ausland, wenn wir Schokolade konsumieren, weil wir uns an einen unglaublichen Standard gewohnt sind. Und auf unseren Zungen ist da letztlich jede andere Schokolade nicht so gleich gut, wie wir uns das gewohnt sind.
Die Firma Lindt, wie ist sie durchs 20. Jahrhundert, durch das turbulente und auch teilweise verheerende 20. Jahrhundert hindurchgelangt? Unternehmerisch, kannst du da die wesentlichen Meilensteine in Erinnerung rufen?
Lindt und Sprüngli hat sich eigentlich gut gehalten. Das war eine wichtige Fabrik neben anderen. Es gibt dann im 20. Jahrhundert auch Neugründungen. Camille Bloch zum Beispiel ist so eine, die auch enorme Qualität erreicht hat. Aber Lindt und Sprüngli hat sich wirklich gut gehalten, hat auch immer viele Menschen hier beschäftigt. Denn die Schokolade als Genussmittel ist natürlich nie außer Mode gekommen. Und selbst in kriegerischen Zeiten hat man natürlich an die Soldaten Schokolade abgegeben, um ihre Stimmung etwas aufzuhellen. Schokoladenrationen nebst Zigaretten war fürs Kämpfen offenbar überlebenswichtig.
Heute ist die Firma Lindt und Sprüngli vor allem bekannt, berühmt geworden durch ihren langjährigen CEO, nehme an heute im Verwaltungsrat oder in der Stiftung tätig, Ernst Danner, nach wie vor sehr umtriebig, der visionäre Patron der Firma, nicht aus der Familie, ist von außen gekommen, erfahrener Wirtschaftsmann. Ja, wie hat sich die Familienpräsenz innerhalb des Lindt und Sprüngli Konzerns verändert durch die Jahre? Wann hat da diese jüngste, sehr erfolgreiche Ära mit Ernst Danner begonnen? Vielleicht dazu noch die Hintergründe.
1986 ging die Firma Lindt und Sprüngli an die Börse und es wurde dann eine Aktiengesellschaft Gesellschaft, auch schon relativ früh. Aber die Familie war präsent. Ich habe auch die vorherige Generation noch gut gekannt. Rudolf Sprüngli oder dann eben der Confiseur in Zürich, Richard Sprüngli, waren zwei wichtige, auch gesellschaftlich in Zürich, wichtige Persönlichkeiten, Zünfter zur Schiffleuten und so weiter. Also durchaus sehr präsent. Und im Jahr 1993 hat dann Ernst Tanner die Geschäftsleitung übernommen, hat die bis 2016 inne gehabt und ist seither sehr, sehr erfolgreicher Verwaltungsratspräsident dieser Firma, die noch immer mehrheitlich eindeutig in Schweizer Hand ist.
Und das Geheimrezept von Ernst Tanner, was auffällt, eine Vielzahl von Produkten, von neuen Kreationen, auch das Marketing im Sinne einer Qualitätsstrategie. Man hat diese Werbung gesehen, auch die Maître Chocolatier, die da also wie ja hochdekorierte Schokoladenexperten auch am Flughafen und so weiter präsent sind. Wir sehen hier vor der Kamera laufend Leute vorbeikommen aus allen Herren Ländern. Die gehen ins Schokoladenmuseum, vor dem wir stehen. Ja, eine unglaublich umtriebige Erscheinung dieser Ernst Tanner, was der aus der Firma gemacht hat, wie er sie nach vorne gebracht hat, mit vielen, vielen Erfindungen und eben auch liebevollen, charmanten Ideen.
Absolut, die Palette der Produkte ist ja breit. Es gibt eben nicht nur Tafelschokoladen verschiedenster Art, verschiedenster Farben, schwarz, braun oder auch weiß aus Kakaobutter dann hergestellt. Es gibt die Pralinen, die Pralines, die produziert werden. Seit Ende der 1940er Jahren gibt es die Lindor-Kugel. Ich habe mal irgendwo gelesen, jeder Schweizer konsumiert jeden Tag eine Lindor-Kugel. Man muss sich das vorstellen. Also hat vielleicht auch ein gewisses Suchtpotenzial und eben diesen ganz besonderen Schmelz und diese Weichheit, die nicht erreicht ist. Es kommt dann anfangs der 1950er Jahre der berühmte Hase, der Goldhase zu Ostern, aber nicht nur zu Ostern. Da führt man heute große Patentstreite, weil das natürlich nachgeahmt wird als Erfolgsmodell. Es gibt aber dann auch Weihnachtsmänner, es gibt Samichläuse, je nach Jahreszeit. Also die Palette ist wirklich sehr, sehr groß, die man hier aufgebaut hat. Und es handelt sich wirklich um einen Weltkonzern heute. Etwa 15.000 Angestellte und ein Umsatz von 5,4 Milliarden Franken.
Eine unglaubliche Story. Und die jüngste Innovation ist ja diese Dubai-Schokolade. Ich habe das selbst mit meinen Kindern gesehen. Ein richtig gehender Hype. Phasenweise gar nicht zu kaufen. In den Duty-Free-Shops am Flughafen hat man sie prominent ausgestellt. Sie ist auch wirklich ganz hervorragend gut. Ja, also das hört nicht auf mit den Innovationen. Also die Dubai-Schokolade mit der Pistazienfüllung. Also die Firma Lindt und Sprüngli als Füllhorn, als Wundertüte von immer wieder neuen Schokoladenkreationen.
Man muss hier sagen, dass diese Dubai-Schokolade nicht hier erfunden wurde. Das geht wirklich ein Stück weit dann in die Gegend, wie es eben bezeichnet wird durch Dubai. Das ist Pistazienfüllung, das ist dann aber auch dieser ganz bestimmte orientalische Teig, der dabei gemischt wird und diese einzigartige Qualität schlussendlich ergibt, aber natürlich auch sehr teure Produkte. Aber auch hier ist Lindt und Sprüngli sofort aufgesprungen und hat das weiterentwickelt. Es ist ein enormer Erfolg, natürlich durch die sozialen Medien enorm verbreitet, seit etwa 2 Jahren in aller Munde.
Ja, und Ernst Tanner ist ja phasenweise auch selber zum Werbesüche geworden. Ich kann mich erinnern, sogar in einer Bankenwerbung ist er einmal als Prototyp oder als Inbegriff des Erfolgsunternehmers quasi in Szene gesetzt worden. Wenn wir über die Familie Lindt sprechen, müssen wir vielleicht noch über eine andere ganz wichtige Persönlichkeit aus diesem Familienverband zu sprechen kommen, nämlich auf den August Erlindt, der ja als ein bedeutender Schweizer Diplomat in die Geschichte eingegangen ist. Ich habe ihn noch interviewt am Ende seines Lebens. Er war schon weit über 90 Jahre alt, war Botschafter in den Vereinigten Staaten von Amerika, war einmal UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge, wenn ich richtig informiert bin. Eine ganz überragende Erscheinung. Und er war auch im Zweiten Weltkrieg in jener berühmten Offiziersverschwörung gegen einen damals vielleicht auf Appeasement gestimmten Bundesrat. Dabei August Erlind, der berühmte Diplomat aus der berühmten Familie. Was fällt dir dazu noch spontan ein?
Er ist wie der Schokoladenlind, ein Stadtberner, genauso wie die Sprüngli Stadtzürcher sind, schon seit Jahrhunderten. Und August Erlind war interessanterweise in dieser Offiziersverschwörung beteiligt im Range eines Korporals. Er war also damals nicht Offizier und hat dann später eine sehr eindrückliche diplomatische Karriere begonnen und fortgesetzt. Er ist auch das berufliche Vorbild von manchen Diplomaten, die ich kenne, also wirklich eine eindrückliche Figur, die jetzt halt vielleicht letztlich nur noch in der Schokolade weiterlebt.
Ja, interessant, wir haben darüber mit ihm uns über sein Leben unterhalten, seine Erfahrungen natürlich auch im Zweiten Weltkrieg, wie er die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg beurteilt hat. Ich kann mich an etwas erinnern, was er gesagt hat. Wir haben ihn gefragt, was ist eigentlich der grausamste Mensch, den Sie je kennengelernt haben, den fürchterlichsten Kerl im Rahmen Ihrer diplomatischen Laufbahn? Hat er gesagt, ja, das war wohl der Diktator der Dominikanischen Republik, Trujillo. Der habe Eidechsenaugen gehabt, eiskalt, ist er dann auch in die Geschichte eingegangen als schlechter. Allerdings im Zweiten Weltkrieg, muss man auch wieder sagen, bereit auch die Dominikanische Republik damals jüdische Flüchtlinge aus Europa aufgenommen, muss man ja zur Schande sagen, vieler anderer Länder, die eben in den 30er Jahren das nicht gemacht haben. August Erlind, also auch eine Erscheinung aus dieser, wenn man so will, Schokoladendynastie, er hat auch über die gesprochen. Ja, vielleicht zusammenfassend noch, was zeichnet für dich diesen Meilenstein aus? Was ist die Relevanz im Rahmen der schweizerischen Geschichte? Was fasziniert dich besonders an der Erfolgsgeschichte von Lind und Sprüngli?
Es ist die Erfolgsgeschichte eines Schokoladenhauses. Es gäbe andere zu erzählen, selbstverständlich. Aber dieser Name Lind und Sprüngli hat sich doch weltweit verbreitet durch eine sicher geniale Werbestrategie. Ich darf daran erinnern, dass seit 2009 auch Roger Federer ein Markenträger ist dieser Weltfirma. Das hat natürlich auch viel zum Ruf beigetragen. Und Ernst Tanner, eine wuchtige, eine wichtige Unternehmensfigur, der eben gleichzeitig immer mit aller Überzeugung Schweizer geblieben ist. So gibt es eben wenige Menschen unter den global tätigen Managern, die sich eben noch in dieser Art auch zur Schweiz und ihrer Herkunft bekennen. Ein letztes Wort vielleicht noch zum Museum. Dieses Lind-Museum ist 2020 eröffnet worden, gerade so etwa in der Corona-Zeit, war natürlich etwas Pech, aber mittlerweile strömen aus aller Welt hierher im Jahr eine 500.000 Besucher. Ist natürlich gewaltig und das Museum ist wirklich außerordentlich eindrücklich, wie man da sieht, wie Schokolade produziert wird. Und hier in diesem Museumsgebäude befindet sich auch der größte Schokoladenladen der Welt.
Interessant, wir haben bewusst ausgewählt das alte Fabrikgebäude, weil wir ja über die Meilensteine der Schweizer Geschichte sprechen. Wir hätten auch aus dem Museum filmen können, aber hier doch die historische Substanz. Und das zeigt vielleicht auch, das ist so meine spontane Assoziation, das ist auch das Geniale an der Schweiz, dass man eben nicht naturgegeben auf eine bestimmte Industrie kommt, sondern man hat sich die gleichsam anverwandelt oder angeeignet, hat etwas genommen, was es schon gegeben hat, aber durch Fleiß, Akribie, industrielle Sorgfalt und auch Einfallsreichtum hat man das auf eine neue Umlaufbahn hochgestemmt und für das steht sicherlich auch diese Schokoladendynastie, dieses gewaltige Erfolgs. Produkt stellvertretend für viele andere Segmente auch in der Schweizer Industrie. Ja, Christoph, du hast noch eine Schlussbemerkung, noch eine Ergänzung?
Es gibt natürlich immer auch Kritik bei solchen Erfolgsgeschichten, die an eine solche Firma herangetragen wird und dass sie natürlich die Produktionsketten, also gewisse NGOs sehen dann ganz genau hin, wie sind die Bedingungen da bei der Produktion dieser Kaffeebohnen, gibt es da Kinderarbeit, wie werden die Leute gehalten und hier gibt sich aber die Firma auch enorm Mühe, diese entsprechenden Produktionsketten sauber zu gestalten und da darf man auch darauf vertrauen, dass die Schweizer hier kontrollieren und die Angestellten entsprechend gut behandeln.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch Ihnen merci vielmal für die Aufmerksamkeit. Wir nehmen noch einen letzten Blick mit hier von der Lind- und Sprüngli-Fabrik der Altehrwürdigen, während da ein reger Durchgangsverkehr herrscht. Also wirklich, man hat das Gefühl, man sei irgendwo auf dem Marktplatz des Planeten. Da sind Gäste aus Indien, sieht man aus der arabischen Welt, sicherlich aus dem afrikanischen Kontinent, vermutlich auch Amerikaner. Die Schokoladenfabrik, das Schokoladenmuseum gleich hier um die Ecke und die Fabrikanlage. Das war's für heute. Lind und Sprüngli, das mit Abstand vermutlich süßeste Kapitel, das wir im Rahmen unserer Serie Meilensteine der Geschichte, der Schweizer Geschichte bis jetzt abgehandelt haben. Wir danken Ihnen und hoffen, dass Sie auch dabei sind, wenn wir dann wieder mit salzigeren oder eben weniger süßen, zum Teil auch finsteren Abschnitten in der mannigfaltigen Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft hier am Samstag wieder aufwarten. Bis dann, einen schönen Tag und vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie uns gewogen bleiben und dabei sind. Wir melden uns zurück.